Vielen Dank, Pastor Slavisa. Also, das war ein gutes, einleitendes Wort von unserem Hauptpastor. Dabei muss ich auch gestehen, es ist nicht nur, dass die Gemeindemitglieder, Gott redet mit Gemeindemitgliedern, redet mit anderen. Es ist ja immer so, dass Gott redet mit denjenigen, die das Wort auch predigen. In meinem Fall habe ich auch was gelernt heute, als ich dann Gegenwart Gottes sah. Das ist unser Gott. Und er liebt uns so sehr, deshalb er redet mit uns. Weil er mit uns reden will, unsere Aufgabe ist, gehorsam sein Wort mit Aufmerksamkeit aufnehmen, verarbeiten, besitzen und dahinter steckende Segenden empfangen. Das ist eigentlich was Wichtiges. Ich freue mich, hier wieder zu stehen. Gut, mag sein, dass die Leute in Indien denken, wir machen Urlaub hier. Und ich weiß nicht, also ihr denkt nicht so, dass wir in Indien Urlaub machen. Aber da gibt es auch Zeiten, wo wir wirklich tanzen, singen und genießen. Inzwischen haben wir auch gelernt, das Wetter einzuschätzen, auch Monsun, Regen einzuschätzen. Und Gott ermöglicht uns und gibt auch die Gnade, dass wir für alle diese Umstände uns bereit machen und dann damit umgehen können. Das ist unser Gott, weil er versucht uns nicht so sehr, dass wir das nicht ertragen können. Das ist Gottes Wort. Okay, das ist nicht mein Titel heute. Heute habe ich aus dem Buch Esther Könige, 17. Kapitel, ein Teil genommen. Und dahinter steckt der Titel, die Anfechtungen oder Bedrückungen, was Elia miterlebt hat. Darüber will ich ein bisschen erzählen. Wir wollen jetzt beten. Vater im Himmel, wir danken dir, weil du ein gnädiger Gott bist, gleichzeitig ein allmächtiger Gott bist. Du liebst uns so sehr, dass du mit deinem Wort uns trösten will, mit deinem Wort uns wegweisen will. Und manchmal möchtest du mit deinem Wort uns gerade biegen will, damit wir deine Nähe finden werden und uns mit deinem Wort einleuchten können. Und mancher Fehler, mancher Mangel, mancher Unzufriedenheit in Gegenwart Gottes beseitigen, mit deiner Hilfe ein Korrektur durchführen können. Wir danken dir, Geist Gottes, wir bitten dich, dass du kommst, Raum nimmst, unsere Herzen dann auftut, damit wir empfangen können, damit auch durch meinen Mund reden willst. Wir danken dir, wir wollen dir allein die Ehre geben, in Jesu Namen. Amen. Es ist ja sehr bekannt, was Elia damals, als er als Prophet dann noch lebte, der hat ja manche Höhen, manche Tiefe, manchmal gelitten, manchmal einen Sieg miterlebt. Und wir sehen in diesem Abschnitt, was er miterlebt hat. Ihr Lieben, das ist auch unser tägliches Leben. Wir sollen nicht denken, weil wir den lebendigen Gott dann mal als unser Retter angenommen haben, dass Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, dass wir eine heile Welt, in einer heilen Welt leben, dass wir jeden Tag sagen können, ja, ich habe den Tag heute siegreich dann mit Erfolg abgeschlossen, morgen wartet noch ein Sieg, noch ein erfolgreicher Tag. Nein, das ist nicht der Normalfall. Mag sein, manche Leute sind ja vom Sieg zu Sieg weiter, aber das ist nicht ein Normalfall, weil wir leben auf dieser Erde. Jesus hat gesagt, was mir geschah, wird auch euch geschehen. Damit sollen wir nicht denken, nur an positive Dinge. Ja, ich kann ja, Jesus hat 5 Dämonen ausgetrieben. Ich werde 50 Dämonen austreiben. Das macht auch Jesus. Das ist ja klar, wenn wir dazu notwendige Glaube haben, da mangelt dann gar nicht dran. Aber Jesus hat gelitten. Amen. Hat er gelitten oder nicht? Ja, jeden Tag, in verschiedenen Art und Weise. Und manchmal, wenn niemand von außen dann irgendwelche Leid getan hat, dann eigene Jungen haben auch Leid getan. Obwohl die gehört haben, was Jesus vorhat, aber als sie Jesus für eine Weile nicht sahen, dann einer sagt, ich gehe mal wieder fischen. Der andere sagt, Jesus ist nicht mehr da. Und die kehren zurück. Und er hat gebeten, dass sie mal mindestens eine Stunde beten. Aber was machen die? Eine Stunde ist zu lang für sie. Kehren zurück. Das ist ja ein Normalfall in unser Glaubensleben heute Nacht. Das ist Glaube, wir miterleben so eine Höhe und Tiefe. Aber eins, ich freue mich über eine Sache. Gott ist konstant. Der ist immer da. Das ist der Jesus verlässt uns und er ist immer bei uns. Er verändert nicht. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Deshalb sein Beistand, seine Bewahrung, seine Ratschläge, seine Kraft ist immer da. So, das ist eine gute Nachricht. So, Elia damals, er hat ja auch eine schwere Zeit gehabt. Weil der König Ahab hat ja so in unterschiedlicher Art und Weise lebendige Gott verlassen. Nicht nur das, der hat ja Dinge getan, was eigentlich im Auge Gottes ein Zorn war. Elia musste alles dulden, denn Gott sagt zu Elia, sprich. Ich glaube, damals ein Dienst als Prophet war nicht so einfach. Einige Propheten wurden auch ermordet. Einige Propheten wurden dann auch bestraft. Und jetzt Elia musste ja fliehen jetzt, weil er hat ja prophezeit, dass da eine große Dürre kommen wird. Weil er ein unheiles Wort gesagt hat, dann natürlich die Menschen werden auch was gegen ihn antun. Aber kurz gefasst, Gott sagt auch, er soll sein Gottes Wort sprechen, hat er gesprochen. Dann Gott sagt, naja, mein Prophet, jetzt gehst du mal weit weg, da gibt's einen kleinen Bach. Und da ist eine Höhle, weiß ich nicht, wie diese Höhle aussah. Und dann, du sollst dich verstecken. Ist das schön? Als Prophet? Nein. Und er hat auch gelitten. Und Hintergründe waren diese Warnungen, dass er gegeben hat. Damals und heute noch. Wenn Gott über seine Diener redet, oft kommt ja auch solche Hassantwort. Oft. Die sagen, naja, wenn du von Gottes Segen reden würdest, Gottes Liebe, Barmherzigkeit Gottes, Verheißung Gottes, dann sind wir alle sehr, sehr froh. Der ist ein guter Prediger. Ich auch, ich war auch. Aber wenn Gott uns schüchtigen will, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ja, disziplinarische Verfahren einleiten will. Das wollen wir nicht. Aber heute möchte doch Gott so reden. Ich glaube, das ist gut so. Weil wir sind alle Kinder Gottes. Wir wollen, dass Gott mit uns redet. Da sehen wir in Vers 7, ich habe die lange Verse nicht auf dem Display getan, aber im Vers 7 steht es geschrieben, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Was er prophezeit hat, geschieht jetzt. Und da war kein Wasser. Auch dieser kleine Bach, wie lange soll dieser Bach noch mit Wasser versorgen? Ist ja alle ein hoffnungsloser Zustand. Denn da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarpat, das beim Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Ach, was für eine rettende Botschaft. Der allmächtige Gott gibt dir eine Lösung. Ja, hier ist das Wasser vorbei. Dieser Rabe, der regelmäßig kommt, kommt nicht mehr vorbei. Aber du sollst ja in einem besseren Ort was Besseres finden. Geht noch einmal zu einer Witwe. Was wird eine Witwe anbieten? Damals war dieser Gegend Zarpat in der Nähe von Sidon, war ja von Aussätzigen dann besetzt. Da war auch ein hoffnungsloser Zustand. Und da war ja keine Hoffnung, dass dieser Witwe noch einen Gast auf sich nehmen kann. In diesen Umständen, Gott sagt, ihn da hinzugehen. Er geht hin. Das ist, was ich heute gelernt habe. Wie oft habe ich gemurrt, als Gott mich nach Indien schicken wollte. Ich dachte, na ja, in Bangalore, eine moderne Stadt, oder in Chennai, Bombay, alle Komforts sind vorhanden. Da gibt's auch Autos da, da gibt's auch fitte Gemeinden, wo wir mal mit meinem Anzug tanzen und Lobpreis machen kann. Nein, Gott schickt ja zu einem Dorf, wo die Leute niemals wissen, wer Jesus Christus ist. Ich kann ja nicht wie heute hier predigen, da nicht predigen. Und ich habe gesagt, Herr, das auch noch. Ich habe genug gelitten in Deutschland. Aber jetzt muss ich noch weiter leiden. Da war Stille. Eines Tages habe ich erkannt. Ich habe Gott gesagt, ich wollte was aufbauen dort. Als Gott mit mir geredet hatte, eine Vision gegeben hatte. Ich habe einfach, ja Herr, ich gehe nach Indien. Denn als erstes, menschlicher Verstand und menschliche Reaktion. Alles, was ich hatte in Indien, wollte ich mobilisieren und ein Missionsgebiet bauen. Ein Werkstatt, ein Ziegelsteinwerkstatt, ein Farm, ein schönes Farmhaus dort. Und dann wollte ich dort bleiben und Gott dienen. Ist alles zunichte gegangen, weil der Menschenversuch. Dann habe ich gelernt, es ist besser, Gott anzuvertrauen als mein eigener Verstand. Stimmt das oder nicht? Ja, so, obwohl das nicht so schön war, musste ich reisen in ein Dorf. Und dann fing es an. Da war keine Toilette, da war kein fließendes Wasser, das ist das erste Hindernis. Und dann, ich kannte niemanden, ich musste eine neue Sprache lernen. Und das war nicht so einfach. Aber heute schaue ich zurück. Das war gut so. Hätte ich doch in Bangalore geblieben, dann wäre ich doch ein Pastor oder ein Missionsleiter in einem Ort geblieben, wo hunderte von Kirchen sind. Aber dann inzwischen, wir dienen Gott in dieser Art und Weise seit 1996. Wie viele Seelen hatten wir denn verloren in dieser Gegend? Jetzt freue ich mich. Okay. Elia hat auch so eine Situation. Er ging dort und diese Witwe, da hat sie keine Hoffnung. Vers 10 sagt, und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe. Die las Holz auf, sie sammelte Holz. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Ah, ich habe einen Moment mal Pause gemacht. Ich habe überlegt, nachgedacht, wie hatte diese Witwe reagiert? Zum Glück, diese Witwe ist ja nicht aus Deutschland oder in Indien. Die war eine Witwe in Zarpat. Sie hat auch reagiert. Sie sagte, und als sie hinging zu holen, nur Wasser, okay, ich kann ja geben, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Meine Güte, was will er jetzt verlangen? Ich leide hier und er will ja nicht nur ein Glas Wasser, jetzt will er noch Brot haben. Die war wirklich zornig, denke ich. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur ein Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim, und will mir und meinen Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Oh, ich bin überrascht worden. Also ich denke, wir essen, damit wir leben können. Ja, manche Leute leben nur zum Essen, aber unser Ziel ist was anderes. Ne? Damit wir am Leben bleiben, wir essen. Aber diese Witwe sagt, ich werde aus diesem paar hölzernen Stück, was ich gesammelt habe, ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, werde ich ja vielleicht drei kleine Mehlkuchen machen, essen und sterben. Ich habe nicht verstanden. Aber Realität ist das. Nachdem die das gegessen haben, dann hatten sie nicht mehr. Natürlich, Tod steht auf dem Eingang. Das war ihre Lage. Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit, no way. Und trotzdem, Elia bittet um ein Brot. Da bin ich ja zornig über Elia. Genau wie diese Witwe. Wir werden alle so sein. Manchmal kommen wir auch durch solche Umstände. Wir sind zornig. Was will noch Gott von mir? Ich habe doch alles verloren. Ich habe nichts. Aber jetzt Gott verlangt ja was von mir, ihr Lieben. Eins habe ich gelernt, nachdem ich fertig war mit meiner Vorbereitung. Unser Gott kommt zur richtigen Zeit mit einer richtigen Strategie, mit einer richtigen Folge, was für uns ein großer Profit sein wird. Das habe ich gelernt. Und hier lesen wir auch, als sie das sagte, da spricht Elia. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mit mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Wenn diese Witwe eine normale Witwe gewesen wäre, dann hat sie ja die Bratpfanne genommen und Elia gehauen. Ja, ich würde auch machen. Aber irgendwo, sie hat erkannt, dass der Mann, der Fremde, ist ein Gottesmann. Halleluja. Oft wir versäumen, solche Dinge zu sehen. Oft haben wir auch gehört von Gottes Liebe, Gottes Versorgung, Gottes Bewahrung. Aber oft haben wir nicht erkannt, Gott wollte oder will durch diese Umstände, dass wir zu dem Befügnis kommen, dass wir Gottes Heil empfangen werden, Gottes Fülle empfangen werden, Gottes Kraft empfangen werden. Oft haben wir falsch verstanden, denke ich auch. Und, aber sie tut, zuerst gib mir ein Brot daraus, danach könnt ihr dann essen. Als ich las, dass die wollte sterben, nachdem sie gegessen haben. Wie oft haben unsere drängende Situation, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Verlassenheit hat uns so weit gedrungen, ab und zu mal haben wir doch, wie der Jonah, als er nachdem zurückkam, der saß da, der hat ja diese Prophetie weitergegeben, dann sitzt er unter einer kleinen Pflanze, dann schaut zu, seine Erwartung war, ja, Gott kennt diese Menschen nicht, die werden niemals zurückkehren, die werden niemals bereuen, aber die werden alle sterben. Der schaut ja mit dieser Erwartung. Manchmal haben wir auch unsere Umstände, unsere Situation so geschaut. Eins möchte ich mal heute sagen. Die war so verzweifelt, weil das war auch Realität. Aber sie hat gesagt, ich werde sterben. Wir haben auch mal zu dieser Gedanke, zumindest nicht getan, aber Gedanken gekommen. Ich möchte doch mal eins sagen, falls jemand hier ist. Du hast kein Recht, dein Leben zu nehmen. Halleluja. Weil der Herr, der hat dich geschaffen. Aber der Teufel will immer ein Ende setzen. Das ist vom Teufel. Selbstmord ist vom Teufel. Da, wo wir kein Leben in die Welt setzen können, aus eigener Kraft oder eigener Wille, egal was das ist, wir haben kein Recht, ein Ende zu setzen zu unserem Leben oder auch ein Ende zu setzen im Leben von anderen Menschen. Mord und Selbstmord ist dasselbe. Ich glaube, da gibt es ja keine Vergebung dafür. Weil wir haben kein Recht, Selbstmord zu begehen. Das ist vom Teufel. Und wahrscheinlich Gott hat Elia dort geschickt, damit diese Familie noch am Leben bleiben wird. Ich habe so einen Bibeltext gelesen, Psalm 118, Vers 17. Ganz kurz habe ich es mal aufgeschlagen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und den Herrn Werke verkündigen. Das ist das Ziel, warum Gott uns auserwählt hat. Das ist das Ziel, warum Jesus Christus auf dem Kreuz gestorben ist, an unserer Stelle, damit wir nicht unsere Sünde sterben und in die Hölle gehen sollen, sondern durch seine Gnade, seine Opfergabe, dass wir gerettet werden sollen, nicht zu sterben, sondern ewige Leben empfangen und dann durch unsere Wörter dann das Menschen weitergeben, was unser Gott in unserem Leben getan hat. Also an jede gläubige Person soll das sehr ernst nehmen. Ich werde nicht sterben, egal wie mein Umstand ist, egal wie mein Problem ist, egal wie meine Verlassenheit ist. Trotzdem, ich werde leben mit Hilfe Gottes und den Herrn Werke verkündigen. Halleluja. Das will Gott von uns allen haben. Das zur Seite. Dann gehen wir mal wieder weiter mal zu dieser Geschichte. Aus Verzweiflung dieser hoffnungslose Zustand, Verzweiflung geht sie hin und sie macht was. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Hat Gott ab und zu mal mit uns geredet? Fürchte dich nicht. Wenn wir verzweifelt waren, wenn wir nicht wussten, wie lange wir gehen sollen. Alle diejenigen, die so nah waren, haben alle uns verlassen. Hat Gott damals gesprochen? Fürchte dich nicht. Ja, Gott spricht. Aber wir müssen dann zuhören. Als wir für Vollzeitdienst entschieden haben, in Berlin, in Deutschland, ich hatte eine gute Stelle gehabt, guter Verdienst gehabt. Und dann habe ich doch entschieden, meine Arbeit aufzugehen und nach Indien zu gehen. Wisst ihr, was geschah danach? Christi ist krank geworden. Und gute Nachricht vom unser Arzt war, ich habe mehrmals erwähnt, aber erwähne ich noch einmal. Sagte, sie hat Krebs, fortgeschrittenes Stadium, das ist ein Ende. Und Chemotherapie kann sie nicht vertragen. Ein Tumor soll entfernt werden, Brust amputiert werden. Die Nachfolgen hat er ganz deutlich gelesen. Eine totale, hoffnungslose Zustand. Hätten wir diesen lebendigen Gott nicht erkannt, hätten wir gesagt, komm, wir beide setzen ein Ende für unser Leben. Ja, es ist möglich. Aber da war Gott da. Weil ich habe gehört, sein Wort hat immer wieder gesagt, fürchte dich nicht, egal wie dein Umstand ist. Dann habe ich gesagt, Gott, wir sind nach Hause gegangen, wir haben gebetet. Du weißt, wie unsere Lage ist. Letztendlich, du bist der Herr. Dann haben wir 3 Tage gebetet, dann haben wir doch akzeptiert. Aber wisst ihr, was geworden ist? Auf diese Hoffnungslosigkeit, auf diese Ratlosigkeit, ist doch operiert worden, aber keine Chemotherapie. Aber dann, die Ärzte haben nur 2 bis 3 Jahre dann Lebenszeit garantiert. Das war 1994. Jetzt haben wir 2018. Sie darf nicht in eine Gegend gehen, wo die Hitze so groß ist. In eine Gegend nicht gehen, wo Mücken sind, alle möglichen Infektionskrankheiten sind. Aber jedes Jahr, 6 Monate, leben wir dort. Essen wir mit den Menschen und dann trinken wir mit diesen Menschen, tanzen wir da, wo dieser Schmutzwasser läuft, stinkender Wasser und eine dunkelgraue Brühe. Daneben stehen wir mit Dorfkindern und tanzen. Manchmal ist es unerträglich, aber wisst ihr, nichts, was der Feind gegen uns versucht hat, in Erfüllung gegangen, weil mein Gott, der gesagt hat, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich habe dich namentlich berufen. Seine Trost und seine Kraft hat uns getragen. Oft redet Gott, genau wie Elia zu dieser Witwe, fürchte dich nicht, sagt er, und dann gibt auch ein Gottes Verheißung. Sagt er, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring es mir heraus. Dir aber und dein Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dein Ölkrug soll nicht mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Das hat sie verstanden. Wie oft haben wir verstanden Gottes tröstende Worte, Gottes Verheißungen? Hier habe ich gelernt, es ist besser, Gottes Wort seriös anzunehmen. Und da geschah auch, was Elia sagte. Heute, die Witwe war auch in einem Zustand. Und Gott erlaubt auch manchmal solche Umstände. Auch in unserem Leben haben wir Probleme, haben wir auch Trübsal, haben wir auch Mangel, verschiedene Situationen. Wie denken wir, wie nehmen wir solche Situationen an? Manchmal, wir werden wie diese Witwe, wie sie zuerst reagiert hatte, reagieren. Aber aus dieser Geschichte lernen wir, Gott hat alle Umstände unter seiner Kontrolle. Oft haben wir gefragt, warum ich wieder? Warum soll es uns geschehen? Warum soll es immer wieder passieren, dass ich dadurch gehen soll? Aber wenn Gott solche Umstände denn verursacht, Gott ist auch dahinter. Gott redet mit uns, wenn wir unter solche Situationen durchmachen. Und er möchte doch aus dieser elenden Not uns herausbringen. Diese Witwe war verzweifelt, aber sie hat den Gottesmann gehorsam gehört und sie tat, was er verlangte. Weil sie hat ihn erkannt. Ich glaube das. Sonst hatte sie nicht gesagt, wer bist du denn hier in ein fremdes Dorf zu kommen und dann uns zu befehlen? Nein, sie hat er vielleicht rausgehakt. Nein, sie hat ihn als Gottesmann erkannt. Obwohl sie die Folgen, was er dann tun würde, noch nicht gesehen, aber sie hat erkannt. Wir hören doch Predigten jeden Sonntag, darüber hinaus Internetpredigt, unterwegs im Auto predigt, zu Hause CD predigt, Lehren, alles. Aber wie reagieren wir? Haben wir Gottes Wort anerkannt? Dahinter steckt Gott, der allmächtige Vater. Erkennen wir, Nummer eins, wir müssen immer erkennen, wer unser Gott ist. Wenn wir das nicht erkennen, wenn solche Umstände uns begegnen werden, wir werden dann wie Martha reagieren. Ja, was macht meine Schwester hier? Ich leide doch hier, ich koche doch was Besonderes, aber sie sitzt da. Jesus hat gesagt, sie hat ja eine bessere Portion auserwählt. Ja, manchmal machen wir auch so. Erkennen, dass er uns nicht im Stich lassen will, dass er uns nicht vergessen will, nicht alleine lassen will, erkennen wir, dass seine Verheißung für uns da ist, unter jedem Umstand. Gott, der Vater Abrahams, Vater Isaaks, Vater Jakobs, ist unser Gott. Das muss unsere Erkenntnis sein. Wenn er spricht, wenn wir sein Wort lesen, wir müssen immer wieder mal zurückschauen. Ich habe das gelernt von meinem Großvater. Der hat immer gebetet. Der kniete gerade und dann betete stundenlang. Ab und zu mal, ich habe mal beobachtet, er hat ja damals geredet, als wir noch ein kleiner Junge war. Du Vater Abrahams, du Vater Isaaks, du Vater Jakob. Ich dachte, warum ruft er diese alte Opas aus dem Alten Testament? Was hat das hier zu tun? Aber ich habe gelernt, damit wollte Gott mal nochmal erinnern, Gott, du bist dasselbe, der Abraham ein Kind gegeben hat, obwohl sein Alter fortgeschritten war. Du hast auch Isaak gerettet, dass er als dein Sohn da war und Jakob, war bereit zu bekehren, dann hat du dein Israel daraus gemacht. Und deshalb hat er immer wieder diese Namen Gottes genannt. Und dann zum Schluss sagt er, du bist mein Gott. Das habe ich gelernt. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, wer mit uns redet. Und dann erkennen, dass dahinter steckt der allmächtige Gott. Sein Name ist Jehovah Jireh, unser Versorger. David preist Gott in Psalm 138, Vers 6. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Vers 7 sagt, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickest du mich. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Alle Umstände, alles, was unmöglich ist, alles, was ich nicht mehr dulden kann, hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. In Englisch lesen wir so. Er will vollenden. I will accomplish everything for you. Das heißt, egal wie unsere Umstände sind, wenn Gott dabei ist, der will vollenden, was er angefangen hat. Er tut nicht, was Böses ist. Gottes Absichten, Gottes Wege, Gottes Strategien sind ja uns zu segnen, weil er uns liebt. Ein liebender Gott ist, der wird niemals gegen uns was antun. David schreit zu Gott in Psalm 84, Vers 6, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs dünne Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt in Segen. Ich habe das in Englisch geredet. Even though I wander through the Valley of Baca, das ist dieser Tal des Todes, wo alle möglichen versteckte Hindernisse da sind. Auch wenn ich dann manchmal dadurch wandere, ich weiß, Gott ist immer dabei. Halleluja. Wir waren ja so in Israel, letztes Mal, als wir waren in dieser Wadi. Das ist doch diese Höhlenpassage zwischen diesen Canyons. Ne? Wir sind so weit gefahren, dann ging nicht mehr. Dann sind wir weiter gelaufen. Weiß ich nicht, wie viele Kilometer. Dann haben wir einen Ort erreicht. Es war ein bisschen beängstigend. Dann habe ich an dieses Wort gesagt. Ja. Auch wenn wir unter solchen Umständen befinden, wir sollen erkennen, dass Gott ist mit uns. Nähe Gottes ist immer wichtig, was wir erkennen müssen. Erkennen wir, wer Gott ist. Anvertrauen, ihn anvertrauen. Mit ganzem Herzen an ihn glauben und Nachfolge leisten. Erkenntnis, wer unser Gott ist, wird uns dazu führen, dass wir sehnsüchtig nach ihm nachwandeln. Ohne diese Erkenntnis, wer unser Gott ist, wir können nicht nachfolgen. Dann werden wir ihn lieben und lernen einzuschätzen. Römer 8, 28. Vers sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Gott hat uns auserwählt. Und aus diesem himmlischen Bereich ist er runtergekommen, damit wir aus unserer Elend, aus unseren Missetaten, wo wir unsere Beziehung zu Gott verloren haben, in Dunkelheit gelebt haben, alles, was der Feind verlangt hat, hatten wir getan. Gott hat es gesehen, noch einmal. Er hat seinen Sohn zu uns geschickt und sagte, mein Kind leidet da, befreie. Und statt an meiner Stelle, an deiner Stelle, ist Jesus auf dem Kreuz gestorben. Das ist die Liebe Gottes. Wenn wir diesen Gott kennt. In Indien kennen diese Gott nicht, die kennen ja nur Tausende von Göttern, die da sind zu töten, zwei Schwerter, sechs Ärmel, zwölf Füße und dann Zähne, die so herausragen. Strafende Götter, Rache ausübende Götter. Wenn ich da stehe, dann sage, mein Gott liebt mich. Die glauben nicht, da gibt's keinen Gott, wie du denn behauptest, ihr Lieben, so ein Gott haben wir. Er hat uns ausgesucht, uns hoch erhoben Durch Christi Blut hat er uns gereinigt und dieser Vollmacht gegeben, dass wir unser allmächtiger Gott als Vater, aber Vater nennen. Wisst ihr, warum so viel Ärger und so viel Krieg in den arabischen Ländern gibt? Die Tatsache ist, die haben einen allmächtigen Gott, aber die haben keine Beziehung zu diesem Gott. Die können nicht, sollen nicht, dürfen nicht zu diesem Gott aber Vater rufen. Das ist das große Problem. Aber wir haben einen Gott. Erkennen wir diesen Gott? Sind wir bereit, nachzufolgen? Gott hat seine Liebe durch den Jesus Christus offenbart. In derselben Kapitel Römer 8, Vers 31 sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, dazu schenken? Das heißt, alles, was wir brauchen, alle unsere Mangel wird er beseitigen, alle unsere Nöte wird er auch beseitigen, mit Fülle wird er uns segnen. Das ist unser Gott. Elia war gehorsam. Die Witwe war auch gehorsam, weil die war bereit, Nachfolge zu leiten. Gehorsam gegenüber Gott. Wir erkennen, wir behaupten, er liebt uns, sind wir gehorsam. Gott redet. Und ich lese ja, ich habe sehr viel Bibeltexte dann gelesen, dass die Menschen, die Gott geliebt haben, waren gehorsam. Dann haben sie auch ihr Vertrauen an Gott gesetzt. Nur ein Vers will ich lesen. 1. Samuel 15. Kapitel 22. Siehe, gehorsam ist besser als Opfer und aufmerksam besser als der Fett von Widdern. Gehorsam sein. Gott möchte, dass wir gehorsam sein. Dazu gehört auch Glaube an Gott. Hebräer 11, 6. Und 6 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube, eine Definition für Glaube. In Jesaja 26, 3, wir sehen das noch klarer. Wer festen Herzen ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Das ist, was Gott von uns erwartet. Hebräer 11, 6 sagt, aber ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist unser Gott. Wenn wir mal unsere Glaube an ihn schenken, dann werden wir Gottes Gunst, Gottes Heil empfangen. Aus dieser Geschichte habe ich ja die Schlussfolgerung gezogen. Diese Witwe war verzweifelt, aber sie hat gelernt, Gott gehorsam zu sein. Diese Witwe hat nichts, aber getan, was er Gottes Mann verlangt hatte. Ich habe so ein paar Punkte dann hier geschrieben. Wenn wir solche Schwierigkeiten haben, in Bedrängnis kommen, Gottes Absichten sind, er möchte was Neues machen. Er möchte nochmal durch die Sache dann uns Möglichkeit geben, dass wir daraus kommen. Jakobus 1, Vers 32 sagt, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fehlt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld das wird daraus. Also wenn wir mit unserer Glaube damit durchgehen, mit der Zuversicht, dass Gott wird uns dadurch wandern lassen, daraus kommen wir siegreich und wir werden Gott ehren. Der wird auch durch diese Bedrängnis uns auf den richtigen Bahn leiten. Wir werden auch automatisch den Gottes Gegenwart suchen, der wird zu uns reden. Drittens, gewisse Korrekturen in unserem Leben führen. Psalm 119, ich lese nochmal ein Vers. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Viertens, Gott benutzte solche Umstände, uns zu schützen. In dem von Josef, als die Brüder dann ihn in diese Grube dann geschmissen haben, für sie war das alles erledigt. Aber Josef musste dulden. Josef musste einmal ins Gefängnis, weil er für die Wahrheit stand. Aber dann zum Schluss sehen wir, dass er siegreich gekommen ist. Ohne diese Missetaten wären wir nicht der, zu dieser Position gekommen. 1. Mose 5. Kapitel 20. Vers sagt, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das ist unser Gott. Gott benutzt, dass wir Tag für Tag durch diesen Wandel, durch diese Bedrängnis, dass wir mutig mit Gottes Hilfe wandeln, weil Gott hat eine Belohnung für uns. Er wird uns segnen. Zum Schluss, alle diese Bedrängnisse, Gottes Absichten sind, dass wir seine Nähe suchen. Ich habe gelernt, Gottes Nähe heute frühmorgen zu suchen, weil ich gehe auch durch solche Bedrängnisse. Gott hat mit euch geredet. Mag sein, dass ihr unter solchen Bedrängnissen dann durchwandert. Hoffnungslosigkeit. Niemand kommt dir zu Hilfe. Nur allein Gott ist da. Rufe ihn. Schaue auf ihn. Versuche in seine Gegenwart ihn zu hören. Gottes Wort wird mit dir reden. Er ist treu, wahrhaftig treu. Er wird mit dir reden. Und du wirst sein siegreiches Leben führen. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, durch diese Geschichte, was wir gelesen haben, wir haben gelernt. Elia meint es gut. Die Witwe hat das verstanden. Wir lesen, diesen bisschen Mehl, ein bisschen Öl in diesen Krug reichte so lange, bis Regen wieder kam. Gottes Verheißungen immer wahr. Und wir wollen wirklich dann ein gehorsames Ohr schenken für das, was du mit uns reden willst. Mag sein, da sind sehr viele Leute hier, Geschwister hier, die wandern durch solche Umstände. Hilfe, rede, öffne ihre Herzen, damit sie auch zu deinen Verheißungen dann annehmen können. Letztendlich, du bist unser Gott, du uns liebst und uns da hineinführen willst, wo du uns haben willst. Deine Absichten sind nicht, dass wir immer unter dieser Trübsal, immer unter dieser Bedrängnis leben. Nach jeder solchen Umstände, wenn wir Gott anvertrauen, wenn wir nach deiner Nähe suchen, wenn wir kommen mit unseren Lasten zu dir, oh Gott, deine Verheißung sagt uns, du willst zu, uns helfen und dann befreien. Segnen. Und was wir dann miterleben werden, wird auch für andere ein Segen sein, wenn wir davon berichten und Zeugnis geben. Mache genau so, damit wir heute gesegnet rausgehen können. Befreie jeden Mensch, der unter solcher Angstzustand jetzt lebt, Vater. Statt an Menschen Acht zu geben, an Menschen Verstand zu verlassen, helfe ihnen, deine stille Stimme zu hören, dein Wort zu lesen, deine Nähe zu suchen, gesegnet zu werden. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen.